Sie hören den Kurier.
Wenn es um Podcasts geht, kennt sich niemand so gut aus wie du? Dann vote beim k.at Podcast Award für deine persönliche Hitlist. Ab sofort auf k.at.
Das, was ihr da hört, ist der Mitschnitt einer nationalen Gedenkfeier in Budapest, 1989, noch vor dem Fall des kommunistischen Regimes. Auf der Bühne vor 200.000 Menschen steht ein junger Mann, der ein Plädoyer an den Liberalismus hält und den Abzug der kommunistischen Truppen fordert. Dieser 26-jährige Student, den ihr da seine Rede schwingen hört, ist niemand anderer als Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn. Aus dem liberalen Revoluzer ist mittlerweile ein konservativ und autoritär auftretender Nationalist geworden, der Bürgerrechte beschränkt, die Verfassung zu seinen Gunsten verändert und versucht, die Demokratie zu untergraben. Um ihn geht es in unserer heutigen Folge. Wir sprechen über die aktuelle Situation in Ungarn. Eine Untersuchungsdelegation des EU-Parlaments hat sich in den vergangenen Tagen ein Bild von der Lage vor Ort gemacht und mit Vertreterinnen der Regierungspartei und der Opposition, Zivilorganisationen sowie mit unabhängigen und regierungsnahen Journalisten gesprochen. Die EU-Abgeordnete Bettina Vollert war dabei und hat mir Bericht erstattet. Und wir sprechen auch über die Wahlen, die im Frühling 2022 anstehen und wie die Oppositionsparteien versuchen, Orban und seine Fidesz-Partei zu stürzen. Dazu holen wir gleich meine Kollegin und Ungarn-Expertin Caroline Krause-Sandner ans Mikrofon. Willkommen am Freitag, den 1. Oktober. Ihr hört den Daily-Podcast des Kurier, heute mit mir, Caroline Ferstl. Viktor Orban. Die einen sehen in ihm einen autoritären Nationalisten, der die Demokratie einschränkt. Die anderen einen starken Politiker, der sich nichts gefallen lässt. Orban ist seit 2010 Regierungschef in Ungarn. Schon davor war er es 4 Jahre lang, von 1998 bis 2002. Als er dann aber 2002 die Wahlen verlor, soll er sich geschworen haben, das wird nie wieder passieren. Konsequent verfolgt er seitdem diesen Weg und macht sich, à la Pippi Langstrumpf, die Welt, also Ungarn, wie sie ihm gefällt. So hat er zum Beispiel die Medienfreiheit abgeschafft. In einer Stiftung wurden 2011 so gut wie alle ungarischen Medien zusammengefasst. Kontrolliert werden sie seither von Funktionären, die Orbáns Fidesz-Partei nahestehen. Durch Verfassungsänderungen hat er außerdem durchgesetzt, dass wichtige Posten nur mehr mit 2/3 Mehrheit ausgetauscht werden können. Dadurch hat er dann etwa das in der Verfassung verankerte Wahlrecht geändert, Stimmen wurden zum Vorteil von Fidesz neu gerichtet, Wahlkreise neu zugeschnitten. Wichtige Posten hat er natürlich mit Fidesz-Leuten besetzt. Diese Änderungen künftig wieder rückgängig zu machen, ist durch diese 2/3 Mehrheit schwierig. Auch die Rechte der Opposition wurden beschnitten. Störendes Verhalten wird mit strengen Strafen sanktioniert, etwa mit Geldbußen oder einem Ausschluss aus dem Parlament. Unterschiedliche Parteien dürfen sich außerdem nicht mehr zu einer Fraktion zusammenschließen. Ebenfalls durch Gesetzesänderungen hat sich Orban einen Zugriff auf die Justiz gesichert. So hat er etwa im Vorjahr einen Verfassungsrichter aus seinem Umfeld ins Amt gehievt. Man hat das Gefühl, Orban macht, was er will. Ist dem wirklich so? Was sagen die Ungarinnen und Ungarn, Zivilorganisationen, Journalistinnen? Und wie geht die EU dagegen vor? Kann sie das überhaupt? Die EU-Parlamentsabgeordnete Bettina Vollert war die Tage mit einer Untersuchungsdelegation vor Ort und hat sich ein Bild von der Lage gemacht. Frau Vollert, noch einmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Vielleicht können Sie am Anfang noch mal kurz erklären, was war eigentlich der Grund der Reise? Warum sind Sie nach Ungarn gereist?
Die Delegation des Liebeausschusses ist nach Ungarn gereist, weil die Lage in Ungarn von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenrechten zunehmend besorgniserregend ist. Wir waren eine Delegation von 7 Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Das heißt, jede Fraktion im Parlament war mit einem Mitglied vertreten. Und wir haben mehr als 70 Personen getroffen in diesen 3 Tagen, die unterschiedliche politische Meinungen und Ansichten vertreten haben. Das sage ich ganz ausdrücklich dazu, weil es müssen ja immer alle Meinungen gehört werden. Das ist mit auch ein Eckpfeiler der Demokratie und das haben wir natürlich getan.
Mhm. Wen zum Beispiel haben Sie da getroffen?
Wir haben Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der Justiz getroffen, aus dem Bereich der Medien, Journalistinnen und Journalisten, aus dem Bereich der Wissenschaft und natürlich auch aus dem Bereich der Politik. Zwei Vertreter, Vertreterinnen aus der Regierung und auch vom Parlament und Bürgermeister.
Mhm. Und was haben die Ihnen jetzt genau erzählt oder gesagt?
Also was ich voranstellen möchte, man hat das Gefühl gehabt, dass es in Ungarn zwei wirklich unterschiedliche Welten gibt. Das sind die einen, die hinter der Regierung Orbán stehen und die anderen, die voller Sorgen sind, was hier mit Ungarn passiert. Und je nachdem waren die Aussagen sehr unterschiedlich.
Mhm.
Also alle Gespräche mit, ich sage es jetzt einmal unter Anführungszeichen, regierungstreuen Vertreterinnen, egal ob jetzt aus dem Bereich der Justiz oder Medien, haben Ungarn als eine lebendige, wunderbare Demokratie dargestellt. Die, die quasi auf der anderen Seite stehen, haben ihre großen Sorgen ausgedrückt und auch beschrieben, wo und in welchen Bereichen es eben zu Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Schutz von Minderheitenrechten gekommen ist.
Mhm. Viktor Orbán haben Sie persönlich aber nicht getroffen, oder?
Ihn persönlich nicht. Wir haben einen Termin angefragt, aber den hat er abgesagt. Mhm. Anscheinend hat er nicht Zeit oder keine Ahnung, sich über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit uns Mitgliedern vom Europäischen Parlament zu unterhalten. Das, was auffällig war, dass uns teilweise die regierungstreuen Interviewpartnerinnen und Partner, insbesondere in der Justiz ist das aufgefallen, aber auch im Bereich der Medien, uns mit einer sehr großen, nicht nachvollziehbaren Aggression entgegengekommen ist.
Mhm.
Wir sind auch in den Medien teilweise verunglimpft worden. Also das war schon sehr auffällig, dass hier anscheinend die Gesprächsbereitschaft auf einer sachlichen Ebene nicht mehr gegeben ist.
Mhm. Ist das jetzt die Hauptkonklusio, die Sie mitnehmen aus der Reise?
Die Hauptkonklusio ist, dass sich die Lage seit 2018 eigentlich noch eher verschlechtert hat. Es existiert quasi keine Pressefreiheit mehr. Die Regierung lässt kritische Journalisten und Journalistinnen sogar mit einer Überwachungssoftware aushorchen, Stichwort Pegasus.
Mhm.
Ungarn ist ja auch beim Thema Pressefreiheit auf Platz 92 von 180 Ländern zurückgefallen. Im Vergleich dazu Serbien und Montenegro liegen ungefähr gleich auf, aber Albanien zum Beispiel ist schon um 10 Plätze besser gereiht. Und mehr als 500 Medien sind mittlerweile in Staatsbesitz und damit direkt von Regierungszuwendungen abhängig. Und ein nach wie vor unabhängiger Journalist hat uns berichtet, dass er teilweise zu Pressekonferenzen überhaupt nicht mehr eingeladen wird, wenn er herausfindet, wo sie stattfinden, nicht zugelassen wird. Und wenn er sich da oder dort Zugang verschaffen kann, werden seine Fragen nicht mehr zugelassen. Also wenn man quasi nicht im gleich mitmarschiert, dann kommt man als Journalist nicht mehr weiter. Das hat sich auch schon ausgewirkt, seiner Aussage nach, auf viele Journalistinnen und Journalisten, die ihren Beruf inzwischen aufgegeben haben und in völlig anderen Bereichen arbeiten. Und dass auch nicht mehr viele junge Menschen wollen, dass sie diesen Beruf ergreifen. Und was auch massiv ist, das ist der wirklich rasante Staatsumbau. Es gibt häufige und sehr unmittelbare, schnelle Gesetzesänderungen. So wird die Vorhersehbarkeit einfach untergraben durch dieses hohe Tempo und die wenigen Konsultationen, die es überhaupt noch gibt im Zuge der Gesetzgebung, die sind rein formaler Natur. Also deswegen gibt es auch massive Fragen hinsichtlich der Qualität der Gesetzgebung und auch hinsichtlich der Rechtssicherheit.
Mhm. Gibt es da jetzt irgendeine Möglichkeit, da vorzugehen dagegen, gegen diese Beschneidungen, gegen diese Beschränkungen von Bürgerrechten?
Ja, die EU hat eigentlich mehr Macht, als sie zurzeit hier ausspielt. Zum einen, also was ich vorausschicken möchte, das, was wichtig ist, dass man immer weiter im Gespräch bleibt. Deswegen hat es mich ja wirklich auch, wie soll ich sagen, sehr negativ überrascht, dass diese Gesprächsbereitschaft nicht mehr sehr groß zu sein scheint. Also das Gespräch ist wichtig, aber die EU muss auch eine klare Haltung vertreten und deswegen fordern wir aus dem EU-Parlament ja auch sofort, dass wir alle Instrumente, die uns ja zur Verfügung stehen, auch unmittelbar anwenden. Zum Beispiel der Artikel 7, das Artikel 7-Verfahren ist ja schon lange jetzt im Gange und wir müssen endlich vom Präventions- in den Sanktionsmechanismus überwechseln. Das kann ja von einem Drittel der Mitgliedstaaten bzw. von der Kommission aktiviert werden, damit eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung unserer Grundwerte festgestellt werden kann. Es wird zwar wahrscheinlich der Entzug von Stimmrechten, was ja dann am Ende stehen würde, wahrscheinlich an der Einstimmigkeitsregel im Rat scheitern, aber es wäre trotzdem ein starkes Signal. Und wir haben ja nach langen Jahren Kampf darum, seit Jahresbeginn endlich den Rechtsstaatsmechanismus eigentlich in Wirkung. Und die Kommission hat ihn aber bis jetzt nicht angewandt.
Mhm. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was das noch mal genau heißt.
Ja, der Rechtsstaatsmechanismus bedeutet, dass Auszahlung von EU-Geldern an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit gekoppelt sind, damit EU-Gelder eben nicht genau zum Abbau von Rechtsstaatlichkeit verwendet werden können.
Mhm.
Und die weiterhin nicht erteilte Freigabe für Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, das ist zu begrüßen, das ist ein starkes und wichtiges Signal.
Genau, darauf wollte ich Sie gerade ansprechen. Also das ist der richtige Weg, sagen Sie.
Ja, weil ich meine, das haben wir bei den Gesprächen wirklich feststellen müssen. Also zum Beispiel bei den Vertretern von der Kurie, da aus dem Bereich der Justiz, waren wir definitiv nicht willkommen. Das heißt, Freundlichkeiten helfen anscheinend nichts mehr, sondern man muss jetzt wirklich einen Druck aufbauen. Wir sind auch explizit davon gebeten worden, von einem abgesetzten Richter, der ihm gesagt hat, es wäre ganz wichtig, dass die EU nicht locker lässt und dass wir weiter den Druck aufbauen. Und das Geld ist nun einmal immer ein wichtiger Hebel, dass man eben die Konditionalitäten auch anwendet.
Und Frau Vollert, wie ist es Ihnen persönlich damit gegangen, mit teils Aggression, die Sie erlebt haben?
Ja, ich muss sagen, dass ich persönlich wirklich teilweise erschüttert war über die unglaubliche Aggressivität, die uns von vielen jener entgegengeschlagen ist, die quasi auf der Regierungsseite stehen. Das hat mich persönlich sehr betroffen gemacht und auch die Berichterstattung in den regierungstreuen Medien, wo wir zum Teil als die 5 verrückten Weiber aus dem Liebeausschuss bezeichnet worden sind und wo es wirklich eine sehr persönliche und negativ gefärbte Berichterstattung gegeben hat. Sogar auf der Facebook-Seite von der Justizministerin ist im Vorfeld schon ein sehr negativer Kommentar über unsere Delegation, über unseren Delegationsbesuch erschienen. Und das alles zeichnet halt ein Bild, dass diese Teilung von Ungarn in die Regierungstreuen und in die Opposition sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Das ist sehr besorgniserregend.
Frau Vollert, danke schön.
Ja, danke für das Interesse an diesem doch sehr wichtigen Thema.
Im April wird in Ungarn wieder gewählt. Orbán-Gegner wollen ihn natürlich abwählen. Die Oppositionsparteien haben sich dafür eine eigene Taktik überlegt. Mir gegenüber sitzt jetzt meine Kollegin und unsere Ungarn-Expertin Caroline Krause-Sandner. Hi Caro.
Hi Caro.
Kannst du uns erklären, wie die Oppositionsparteien da jetzt vorgehen wollen, um Orbán zu stürzen? Was haben die sich da genau überlegt?
Ja, also die ungarische Opposition ist lange dafür bekannt gewesen, dass sie sehr fragmentiert war. Vor allem auch deshalb, weil sie von ganz links bis weit rechts quasi mehrere verschiedene Ideologien abdeckt und auch relativ wenig gemeinsam hatte. Aber diese Opposition, also insbesondere 6 kleinere bis größere Oppositionsparteien, haben sich zusammengeschlossen, um wirklich zu sagen, wir können gegen diese Übermacht der Orbán-Partei Fidesz nur gemeinsam auftreten. Und jetzt machen sie das so, dass sie einen gemeinsamen Spitzenkandidaten aufstellen oder Spitzenkandidatin. Den küren sie in 2 Runden von Vorwahlen. Die erste Runde ist schon geschlagen, die zweite kommt dann. Bei dieser Vorwahl wird eben der oder die Spitzenkandidatin bestimmt. Und hinter der sollen sich dann quasi alle Wähler aus dieser Opposition vereinen, um auch wirklich dieses gemeinsame Wählerpotenzial, aber auch die gemeinsamen Budgets zum Beispiel für Wahlwerbung und so weiter nutzen zu können.
Mhm. Du hast gesagt, jetzt war die erste Runde der Vorwahlen. Wie sind diese Vorwahlen ausgegangen?
Genau, also es war jetzt das erste Mal überhaupt, dass in Ungarn sowas auf Bundesebene stattgefunden hat, nämlich dass die Opposition eine Vorwahl abhält. Die erste Runde war jetzt gerade, die ist auch ein bisschen verzögert worden, weil es anscheinend einen Hackerangriff gegeben hat. Aber da haben sich eben von diesen 6 Parteien 5 Kandidaten sind gegeneinander angetreten. Also es ist ein Gegeneinander, das auch ein bisschen ein Miteinander sein soll. Und jetzt sind 3 von diesen Kandidaten und Kandidatinnen, es gab eine Kandidatin, das andere waren Männer, 3 von ihnen kommen jetzt in die Stichwahl. Das ist erstens, also die meisten Stimmen hat bekommen die Klára Dobrev, das ist eine EU-Parlamentarierin und ist sehr bekannt in Ungarn, weil ihr Mann, der letzte Premier vor Viktor Orban war, Ferenc Gyurcsány, die hat mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. An zweiter Stelle ist der auch in Österreich vielleicht manchen bekannte Budapester Bürgermeister, das ist ein Grüner, der heißt Gergely Karajan. Und der hat 2019 in Budapest die Wahlen gewonnen, auch schon, weil er sich damals als Kandidat der Einheit, Kandidat der gemeinsamen Kraft aufstellen hat lassen und gegen den langjährigen Fidesz-Bürgermeister der Hauptstadt gewonnen hat. Und der dritte, der jetzt in die Stichwahl kommt, ist Péter Márki-Zay. Und der ist überhaupt der Prototyp eines gemeinsamen Oppositionskandidaten. Der ist Bürgermeister der ostungarischen Stadt Hodmezsóváry. Und bei dieser Wahl 2018 hat er das Bürgermeisteramt in dieser Kleinstadt gewonnen, weil sich damals zum ersten Mal die Opposition von rechts bis links zusammengeschlossen hat, um den Fidesz-Bürgermeister quasi besiegen zu können. Und das hat tatsächlich geklappt. Also der gilt so als Prototyp dieser gemeinsamen Kandidaten. Wer jetzt nicht mehr dabei ist, ist Péter Jakab. Der war der 4. Kandidat. Der ist von der rechtskonservativen Jobbik-Partei. Das ist eine Partei, die sehr bekannt ist, vor allem auch für frühere antisemitische und sehr rechtsnationale Ansichten. Die versucht sich jetzt ein bisschen mehr als Volkspartei aufzustellen und ist sehr stark am Land. Also wo man natürlich am Land gegen Fidesz irgendwie ankommen muss, da hat man eigentlich ein bisschen auf die Jobbik gehofft oder gezählt. Der Kandidat ist jetzt nicht mehr dabei. Jetzt hoffen natürlich die anderen Kandidaten, dass sie die Stimmen dieser Wähler bekommen können. Und der 5. Kandidat, sage ich vielleicht auch noch dazu, ist András Fekete-Győr. Der ist von der liberalen Momentum-Bewegung. Er ist auch relativ bekannt in Ungarn, aber der hat ganz schlecht abgeschlossen in dieser Vorwahl. Der hatte einfach zu wenig Charisma.
Mhm. Alles klar, das ist jetzt das Ergebnis von den ersten Vorwahlen. Jetzt kommt eine zweite Runde Vorwahlen. Da treten die 3 stimmenstärksten Kandidaten gegeneinander an. Oder wie ist das?
Genau. Also wenn jetzt einer von diesen Kandidaten, die ich vorher erwähnt habe und die ich vorher beschrieben habe, schon über 50% der Stimmen gehabt hätte, dann wäre es das schon gewesen. Aber da Klára Dobrev, die als erste aus dieser Wahl rausgegangen ist, sie hatte knapp 35% der Stimmen. Deswegen ist jetzt eben eine Stichwahl der 3 besten Kandidaten und dieser Kandidatin notwendig. Und die wird voraussichtlich in der 2. Oktoberwoche stattfinden. Und der oder die dann gewinnt, wird der Spitzenkandidat von der Vereinten Opposition sein und im April gegen Viktor Orban antreten.
Wie reagiert da jetzt Orban drauf? Also wie versucht der an der Macht zu bleiben?
Ja, also Orban sieht das durchaus als Bedrohung, weil natürlich, also die einzelnen kleineren Oppositionsparteien hätten gegen Fidesz überhaupt keine Chance. Jetzt vereint sind die schon tatsächlich, also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, also es ist so 50-50, würde man sagen. Manchmal sind die einen ein bisschen vorne in Umfragen, manchmal die anderen. Was für ihn am allerwichtigsten ist, nicht zu viel Aufmerksamkeit für diese Opposition, nicht zu viel Aufmerksamkeit für die Vorwahlen. Also man hat das auch darin gemerkt, in diesem Medienimperium, nenne ich es jetzt mal, von dem wir auch vorher im Podcast schon gehört haben, da wird über die Vorwahl kein Wort verloren. Mhm. Weil das soll einfach untergehen. Die Menschen sollen nicht bekannt sein, die da antreten. Es soll nicht bekannt sein, dass die Vorwahlen sind, wo die stattfinden. Das ist alles unwichtig. Im Gegenteil, man lenkt ab, vor allem in diesen Medien. Orbán und die Regierung versuchen auch den Themen, den Protestthemen, die diese kleineren Parteien aufwerfen, die Luft rauszunehmen, indem man entweder nicht drüber redet oder sich nicht provozieren lässt, vielleicht Abstimmungen ankündigt, um da ein bisschen die Wogen zu glätten. Und diese Proteste, also zum Beispiel in Budapest hat man demonstriert gegen die chinesische Universität, die dort aufgebaut werden soll. Diese Proteste sind natürlich ein wichtiger Mobilisierungshebel für die Opposition. Und wenn denen die Luft rausgenommen wird, dann ist es vielleicht schwieriger, die Leute zu mobilisieren. Also das über die Medien und über die Themen. Und Orbán ist jetzt auch in den Wahlkampf gestartet mit den Mitteln, die ein Regierungschef eben hat. Also zum Beispiel zahlt er jetzt Einkommensteuer für junge Familien zurück, hat andere Steuerzuckerl und so weiter. Also das, was man wirklich an der Macht quasi hat, zu zeigen, dass man ein guter Regierungschef ist. Und wie gesagt, also am wichtigsten für Orbán ist, dass möglichst wenige Oppositionelle zur Wahl gehen, während möglichst viele Fidesz-treue Wähler brav ihr Kreuz machen.
Ja. Kann man da jetzt überhaupt noch von demokratischen Wahlen sprechen, die dort jetzt abgehalten werden?
Also das schon. Man kann schon noch von demokratischen Wahlen sprechen, aber mit diesen Wahlrechtsänderungen hat er sich neben diesem medialen Vorsprung, von dem wir gesprochen haben, schon sehr viele Vorteile gesichert. Er hat zum Beispiel Wahlkreise neu eingeteilt und gewichten lassen, wodurch die Fidesz-Partei Vorteile beim Einzug ins Parlament hat, im Endeffekt.
Was ist jetzt deine Meinung? Denkst du, dass das funktionieren wird, dass dieser Plan von den Oppositionsparteien aufgehen wird? Also werden sie es schaffen, einen Kandidaten oder eine Kandidatin für alle aufzustellen und ihre Wählerinnen aus allen politischen Ecken mobilisieren können, für diesen einen Kandidaten, diese eine Kandidatin abzustimmen?
Also ja, sie werden sicher einen oder eine Kandidatin aufstellen. Das wird funktionieren. Das wird dann eben Mitte Oktober bekannt sein, wer das ist. Und dann geht's wirklich ans Eingemachte. Der oder die Person muss dann auch mit der vollen negativen Presse aus der Orbán-Maschinerie rechnen. Ich glaube jetzt, wenn das zum Beispiel jetzt Klara Dobrev, die jetzt vorne liegt, ist, dann kann die das schon handeln. Also die ist eine taffe Person und genauso der Bürgermeister von Budapest, die haben das alles schon mitgekriegt, wie das läuft. Das Wichtigste wird eben sein, wie du sagst, dass man diese Wählerinnen und Wähler aus allen Ecken mobilisiert. Und da muss man eben für alle was dabei haben. Also es muss für jeden was, also für alle Richtungen etwas dabei sein. Und das einzige Ziel, das diese Parteien jetzt gemeinsam haben, ist, die Regierung Orbán zu stürzen. Das ist natürlich gut und schön, aber Wähler brauchen manchmal ein bisschen mehr als das. Ich kann mich schwer festlegen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn es aber funktioniert, wird es wahnsinnig schwer sein zu regieren für diese Opposition, die dann eine Koalition eingeht. Da wird es natürlich schwierige Koalitionsverhandlungen, oder ich weiß nicht, ob das dann Koalitionsverhandlungen sind, aber natürlich muss man dann auch Ruhe bewahren in der Postenvergabe und so weiter. Und dann wird es wahnsinnig schwierig, weil viele Gerichte und die wichtigsten Beamtenposten, die sind alle vergeben an, oder viele davon sind vergeben an Fidesz-treue Menschen. Und da werden natürlich noch einige Steine dann im Weg liegen.
Wir werden rückblicken im Frühling auf diesen Podcast und schauen, was sich getan hat bis dahin, ob sie es geschafft haben oder nicht.
Genau.
Super, danke dir für deine Erklärungen.
Danke auch.
Das war's für heute von uns. Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Für den Inhalt sind Caroline Krause-Sandner und ich, Caroline Ferstl, verantwortlich. Habt ein schönes Wochenende und bis bald.